Ich höre
Und
ihn.
die Stimme aus dem Off, unser Gunnar, sagt, der Jingle läuft. Es ist ein Wunder, weil ich heute der Host bin. Wir entlassen jetzt Gunnar und dann Lars und ich werden das jetzt ab und zu hosten und moderieren, damit der arme Kerl, der den ganzen Tag livestreamt, nicht morgens um 6:30 aufstehen muss, Gunni. So sind wir zu dir, wie eine Mutter ohne Brust.
Die nächsten 2 Jahre.
Die nächsten 2 Jahre, denn wir haben gerade nachgeschaut. Wir haben am ersten Mal am 3. Februar 2018 gesendet, sagt der Lars. Das heißt, wir sind schon ein bisschen on air, würde ich ja mal formulieren. Jo, Jungs, was habt ihr denn? Dann musst du aber diesmal anfangen, Gunnar, wenn wir schon so, ne? Und überhaupt.
Tja, die Digitalthemen der Woche. Mein Digitalthema der Woche ist Philipp Amthor und die künstliche Intelligenz, also die Geschichte um die Firma Augustus und der tiefe Fall eines Hoffnungsträgers, aber eher vor dem Hintergrund, dass man auch auf solche Blender dann hereinfallen kann, die, sagen wir mal, mit einigen Millionen ausgerüstet werden im Investment und dann in New York auf großem Fuß leben, also wie junge Firmengründer dann eben auch dicke Hose markieren und wie man dann so schnell auf so eine Sache reinfallen kann, nur weil man dann auf dieses Label künstliche Intelligenz packt mit Gesichtserkennung, Stimmerkennung und Spracherkennung, was die sich da auf die Fahne geschrieben haben. Ich habe jetzt mal recherchiert, was die überhaupt machen. Auf der Website erfährt man weniger als bei der Capechina. Also da kann man überhaupt nichts mit anfangen. Wenn man sich den Unterstützerkreis anschaut, würde ich mal sagen, neurechter Sumpf, ja, von Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, dem ehemaligen, bis hin zu dem Söhnchen eines Finanziers der AfD, ist das auch von dem Hintergrund natürlich eine ziemlich schmutzige Angelegenheit, würde ich mal sagen. Und für mich auch wiederum ein Beleg dafür, wie viele Luftpumpen im KI-Sektor unterwegs sind, die alles Mögliche behaupten, aber wenn man dann eben mal nach den Produkten fragt, sie sich dann in geheimnisvollen Andeutungen ergehen. Ich habe das ja schon ein paar Mal erlebt, beispielsweise eine Firma, die gute von schlechten Patienten selektieren wollte für Krankenversicherungen, was natürlich auch moralisch fragwürdig ist. Und genauso ist es jetzt mit dieser Firma, die zwar irgendwie Millionen eingesammelt hat, aber letzten Endes wohl überhaupt nichts auf die Straße bekommt. Und da geht halt jetzt an dieser Geschichte wohl Philipp Amthor zugrunde. Und erinnert mich natürlich so ein bisschen an dem schnellen Sturz von Gutenberg. Und der ist nun auch mit an Bord. Also alles vielleicht auch kein Zufall, dass sich das so skandalös entwickelt. Also das ist mein Digitalthema der Woche und ein großes Amüsement, wie viel marktschreierische Idioten im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs sind.
Ja, oder halt in dieser ganzen Startup-Szene, ne? Also das ist halt, ich meine, ja klar, da wo viel Geld ist und da wo viel Geld ausgegeben wird, für vielleicht auch jetzt nicht ganz so tragfähige Geschäftsmodelle, was man ja eben auch immer wieder sieht und hört, ist das vielleicht auch wieder ein Beispiel dafür, ne?
Ja, und vor allen Dingen, was sie danach alles gemacht haben. Ich meine, der Amthor kommt ja wohl aus einfachen Verhältnissen. Und da ist es natürlich dann vielleicht, ja, da wird man dann vielleicht etwas gefügiger, wenn man dann heute in New York bei einer Party ist, morgen in St. Moritz und übermorgen irgendwo, weiß ich nicht, bei irgendeiner Start-up-Fete ist, dass man und mit einem Privatjet rumgeflogen wird, dass man dann vielleicht irgendwie wackelig wird, besonders gerade weil man halt noch so jung ist, der ist 27. Ich hatte ja mal gefordert, zum Start meiner politischen Karriere, dass man das passive Wahlalter auf 40 anheben sollte. Da gab es einen riesen Ärger damals. Da war ich, glaube ich, 26 oder so, weil ich dann gesagt habe, ja, dann wäre es schon mal nötig, so rund 20 Jahre ein Studium und Beruf verbracht zu haben, bevor man dann halt in den Bundestag geht. Philipp Amthor ist jetzt nochmal ein Beispiel dafür, dass es vielleicht nicht ganz so gesund ist, so früh in den Bundestag zu gehen, ohne jegliche berufliche Erfahrung, ohne Standing, ohne Lebenserfahrung. Also
Ja. Weiß ich nicht, ob man das jetzt so verallgemeinern kann. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn es halt je diverser der Bundestag dann auch ist. Jetzt mal vorausgesetzt, dass da eben auch Kompetenz dahinter ist, desto, also es ist zumindest nicht schädlich, würde ich mal sagen. Man sieht ja, was auch passiert, wenn halt in einem Gremium oder in einem Bundestag oder in einem, wo auch immer, nur sehr viele ältere Menschen sitzen. Da ist dann vielleicht, werden vielleicht die Interessen von Jüngeren dann vielleicht auch nicht so wahrgenommen. Insofern, weiß ich nicht, würde ich jetzt so nicht verallgemeinern, aber ja, was jetzt, wie gesagt, da hinter diesem konkreten Fall steckt und Philipp Amthors Ambitionen sind, keine Ahnung.
Genau, das ist mir damals auch entgegnet worden. Aber Parlament sollte ein Querschnitt der Gesellschaft sein, vollkommen richtig. Mir war das einmal auch damals wichtig, dass die Parteien selber natürlich auch eine gewisse Verantwortung haben bei der Kandidatenauswahl. Und ein junges Alter ist für sich genommen keine Qualität und wo sind da mal die Schwächen der Parlamentarier? Das war für mich damals ein Punkt, dass es zu viele Apparatschicks gibt, die dann halt direkt in den Landtag oder in den Bundestag kommen und dann quasi bis ja mehr oder weniger zur Pensionierung nichts anderes erlebt haben als halt diese parlamentarische Laufbahn. Das war damals einmal meine Überlegung, dass man dann vielleicht auf Seiten der Parteien sagt, ja, geh erstmal vielleicht ins Kommunalparlament, lerne die Politik von unten kennen und arbeite sich dann über Landtag und Bundestag dann hoch, ja. Aber klar, du hast ja natürlich recht, es wäre wahrscheinlich auch verfassungswidrig und das passive Wahlalter auf 40 anzuheben. Obwohl, wenn man Bundespräsident werden will, muss man, wie alt muss man da sein? Ich glaube, da muss man
40
oder sein, paar, genau.
35, ich weiß genau, gar nicht. Ja, also Lars, du darfst noch nicht, ne?
Nee, ich bin... Genau. Was? Wie? Doch,
genau. Schön wär's.
Ja, die dazu, zwar nicht direkt digital, aber die FAZ kommentiert schon über das Comeback von Amthor. Er wird gestärkt, vielleicht da rausgehen aus dieser Krise. Fand ich auch sehr suffisant, da ich das am Wochenende gelesen habe. Und ich komme auch wieder auf die alte Forderung, die immer wieder abgebügelt wird, eines Lobbyregisters, ja, aber das wollen ja gewisse Leute scheinbar nicht haben. Hm. Ja, so das ja, meine zwei Sätze.
Sollte er sich jetzt erstmal ins Privatleben wieder trollen, wie Cem Özdemir das auch gemacht hat, als herauskam, dass er einen zinslosen Kredit von Moritz Hunsinger bekam. Und dann hat er nochmal einen neuen Anlauf gemacht und ist quasi resozialisiert worden. Und das würde ich, sag mal, dem Amthor auch anraten. Und übrigens auch der CDU, der sollte einfach jetzt sein Mandat abgeben und erstmal Buße tun.
Naja, wir sind gespannt, ob er Buße tun wird. Aber du hast mir die Vorlage mit KI natürlich geliefert. Es gibt zwei Studien zum Thema KI. Der Bitkom hat eine Studie rausgebracht, demzufolge ist Deutschland nicht so gut dabei. Man haben zwar kein Erkenntnisproblem, sagt der Achim Berg, sondern ein massives Umsetzungsproblem. Demzufolge investieren oder setzen nur sehr, sehr wenige Unternehmen entsprechend KI-Initiativen um. Nur jedes siebte Unternehmen investiert 2020 in KI. Düsteres Bild. Demgegenüber steht Deloitte, die haben auch eine Studie weltweit gemacht, aber auch mit Blick auf Deutschland. Und da heißt es dann wieder, deutsche Unternehmen nutzen KI bereits in großem Stil. Allerdings haben die auch nur Unternehmen befragt, die bereits KI machen. Ja. Also muss jetzt kein Widerspruch sein, aber die Diskussion hatten wir ja schon lange, Lars und Gunni. Ne? Was ist mit KI in Deutschland?
Also vor allen Dingen, wie definiert man KI? Ich hatte jetzt auch einige Experteninterviews zu dem Thema, was leisten beispielsweise Mittelständler bei der Digitalisierung, wie stark setzen sie KI ein, was machen die Hidden Champions? Und da ist es ja häufig so, dass sie zwar in irgendeiner Weise KI-Anwendungen schon entwickelt haben oder ihre Produkte veredeln mit entsprechenden KI-Services, aber das nicht groß plakatieren oder das nach außen bekunden, weil sie halt ja nicht so marktschreierisch vorgehen wie Ray Kurzweil von Google oder so. Das ist vielleicht, sag mal, das Problem. Deswegen sind sie ja auch Hidden Champions, ja, dass sie halt nicht so stark auftreten und das proklamieren. Also ich würde da ein bisschen vorsichtig sein in der Einschätzung. Ich glaube, dass eher die Firmen in Deutschland pragmatisch vorgehen und dann von Fall zu Fall entscheiden, in welchen Bereichen sie wirklich KI-Anwendungen benötigen und in welchen nicht. Also ein Handwerksbetrieb, den brauchst du jetzt nicht groß mit KI-Anwendung, glaube ich, kommen. Da muss man immer sehr genau schauen. Im Maschinenbau sieht schon wieder anders aus. Heidelberger Druck hat sich stark mittlerweile geöffnet, diesem Thema. Und viele andere Spezialisten auch. 3D-Druck ist auch ein Riesenthema im Mittelstand. Also da muss man, glaube ich, mal ein bisschen genauer schauen, wo KI pragmatisch eingesetzt wird in der Wirtschaft. Ne? Und da sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus, als die BIM-Studie das ausdrückt.
Die sagen, nur 6% setzen ein. Aber wie gesagt, man kann ja Studien rauf und runter zitieren. Ich fand die Zahl ja erschreckend gering und auch den Willen zu investieren eigentlich erschreckend gering, wenn man dieser Studie glauben mag.
Ist das eine repräsentative Befragung oder?
Ich denke ja. Der telefonische Umfrage des Bitkom.
Okay. Okay.
Anyway, ja, also ich sehe es auch nicht ganz so negativ, wie es jetzt hier der Bitkom darstellt. Aber es ist ein Thema, wo wir unser Andrea Martin auch mal wieder befragen werden müssen. Logischerweise. Ja. Was habt ihr denn noch auf der Pfanne an Digital, dem Lasi? Dich haben wir noch nicht gehabt.
Ich hatte ja hatte ich glaube ich euch auch bei Twitter nochmal getaggt, der Holger Schmidt hatte ja letzte Woche oder am 12. hatte er den EU, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie es auf Deutsch heißt, den Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft 2020 zitiert, wie eben Deutschland derzeit in der EU dasteht. Falls ihr es nicht mehr im Kopf habt, was meint ihr, welcher Platz von den 28 Mitgliedstaaten, welcher Platz allgemein oder übergreifend hat Deutschland in Sachen digitale Wirtschaft und Gesellschaft?
Das weiß man doch. Das kommt doch wie aus der Pistole geschossen, oder?
wenn Holger Schmidt das veröffentlicht hat, dann wahrscheinlich im hinteren Drittel.
12 von 28. Ja. Also Überdurchschnitt immerhin. Ja. Also es ist wohl so, dass dieser Index von der EU, der untersucht wohl regelmäßig, wo eben die Mitgliedstaaten in Sachen Digitalisierung so stehen. Es werden unterschiedliche Bereiche werden angeguckt. Die Themen, jetzt muss ich mal gerade gucken, Konnektivität ist eins, was eben so die Internet Verbindungen und so weiter angeht. Da ist Deutschland, steht Deutschland relativ gut da, vor allen Dingen wegen 5G-Netzen, die wohl in Deutschland im Vergleich ganz gut ausgebaut sind. Das Thema Internetnutzung ist dabei, also inwiefern die Gesellschaft, die Bevölkerung Internet nutzt, auch da über Durchschnitt. Wo Deutschland unter Durchschnitt ist, ist zum einen Integration der Digitaltechnik. Da wären wir wieder bei dem Thema Unternehmen, die halt digitale Technologien einsetzen, vielleicht dann eben auch KI einsetzen. Also da ist es Deutschland knapp unter Durchschnitt. Und wo Deutschland eben sehr stark unter Durchschnitt ist, das wird euch beide nicht überraschen, denke ich mal, ist das Thema digitale öffentliche Dienste. Also da ist Deutschland im Vergleich mit den restlichen EU-Mitgliedstaaten relativ weit zurück. Beim Thema Integration der Digitaltechnik übrigens wohl auch weiter zurückgefallen im Jahresvergleich. Also ja, ich glaube, die Ergebnisse sind wenig überraschend, oder? Mal so das Übergreifende. Also gerade was öffentliche Dienste angeht, da ist doch echt noch einiges zu tun. Ich glaube, das können wir dann auch täglich oder können wir regelmäßig sehen, wenn wir versuchen, mit den öffentlichen Dienste in irgendeiner Form digital zu nutzen.
Wundert nicht wirklich, ja, glaube ich. Ne?
Obwohl natürlich hier in Nordrhein-Westfalen bei der Sofortunterstützung einen guten Job gemacht hat auf der Website, das muss man ganz klar sagen. Ich habe das noch nie so erlebt, dass das so unbürokratisch ging und dass innerhalb von 2 oder 3 Tagen dann das Geld auf dem Konto war. Also dass da hatten sie mal gezeigt, dass es auch anders geht. Ja, aber ansonsten, gestern hatte ich ein Erlebnis mit der Rentenversicherung. Das ging ja um Hinterbliebenenrente und da fehlte noch irgendwie ein Einkommensnachweis. Da habe ich gesagt, ja, ist ja kein Problem, ich kann Ihnen ja meinen Steuerbescheid zumailen oder so einscannen oder ne. Sagte, nee, Mailing, so weit sind wir noch nicht. Mhm. Also da reden wir noch nicht mal über irgendwelche Plattformgeschichten, wo man irgendwas hochladen kann oder so, sondern Mailing bei der deutschen Rentenversicherung, nee, da, so weit sind wir noch lange nicht. Ja. Und da war ich, dann habe ich gesagt, okay, den Satz rahme ich mir ein. Ja. Das zeigt also, dass da echt noch Luft nach oben ist. Das ist noch nicht, dass ich den jetzt quasi wieder, ich muss jetzt auf das Dokument von denen warten, was sie mir zuschicken, und dann muss ich meinen Steuerbescheid quasi anheften und wieder zurückschicken.
Haben die noch Rohrpost im Einsatz?
Ja, würde schneller gehen.
Ne? Ja, ja, den hättest du ja per Rohrpost checken können. Ja, genau. Wir sind schon wieder so am Ende, außerhalb der Zeit. Habt ihr noch was für unseren Werbeblock des Tages, Gunni? Gehst du heute wieder live?
Ja, klar. Und heute um 15 Uhr wieder Next Talk. Und da geht es halt um KI-Anwendungen in Deutschland. Das passt halt wie die Faust aufs Auge. Also wie mittelständische Unternehmen KI einsetzen. Da können wir natürlich dann auch auf die Bitkom-Studie, habe ich mir gerade angeschaut. Es ist eine, da sind 603 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern in Deutschland telefonisch befragt worden. Also eine wirklich eine Umfrage. Da können wir ja nochmal sehen, wie belastbar diese Umfrage ist. Und dann um 18 Uhr mit Thomas Ramge, Brand 1 Autor, zu seinem neuen Buch Post Digital. Also es gibt ja mittlerweile eine riesen Bewegung, die sich kritisch beispielsweise mit den Plattformen auseinandersetzt. Und dazu hat Thomas ein Buch geschrieben, im ersten Bereich stark nochmal zum Thema KI und im zweiten Bereich dann über Postdigital, also die postdigitale Bewegung, ja, um 18 Uhr auch live gestreamt.
Mit ihm hatten wir doch ein Gespräch auf der CeBIT, oder? Also gemeinsam mit Andrea Martin, glaube ich.
Da gab's ja, da gab es ein legendäres Streitgespräch.
Ja, ja, ich erinnere mich gut.
Ja, da war mal was. Genau. Ja, und wir gehen um 11 Uhr natürlich wieder live mit dem IBM Live Studio Magazin über die Kanäle der IBM, Twitter, Facebook und auf LinkedIn zu sehen. Unser Thema heute, unser Schwerpunkt ist SAP. Und wir haben den Peter Färbinger von E3, ein Haudegen der SAP-Szene, ein Kenner der SAP-Szene und der DSAG, der User Group, mit im Studio live dazugeschaltet. Das wird eine sicherlich interessante Diskussion. Das hat schon das Vorgespräch gestern gezeigt. Ich werde als Moderator dort sicherlich hart eingreifen müssen und die Leute im Zaum halten. Ja, das ist unser Thema dann heute, ne? Lieber Lars.
So ist es, ja. Ich bin gespannt.
Ja, ich würde sagen, dann legen wir uns alle auch wieder hin. Und ich
finde übrigens noch eine Sache. Ich finde es bemerkenswert, dass wir das Digitalthema des heutigen Tages noch mit keinem Wort erwähnt haben. Ich habe sie runtergeladen, die App. Vielleicht der ein oder andere nicht, noch nicht. Also schauen wir mal, was diese App jetzt bringt, die wir jetzt haben. Das musste ich dann doch nochmal erwähnen.
Bekundest du das auch im Social Web, weil das ja jetzt brav gemacht wird?
Nee, das habe ich noch nicht gemacht, aber ja.
Schauen wir mal, was es bringt. Wir können uns hier outen, Larsilan, ne? So ist es. Also mit diesem Outing am Ende der Sendung.
Viel Spaß. Gibt's eigentlich Slime-Punkte dann für, oder?
Der Spahn hat uns jetzt wahrscheinlich irgendwas überwiesen, gerade im Moment auf unser Konto. Sehr schön. Wunderbar. Viel Spaß dir, Gunni. Das ist sehr interessante Themen bei dir. Mal gucken, ob ich dazwischen mal wirklich dazu komme, reinzuschalten, wenn ich ja selbst hier im Stress bin. Und Lars, wir hören und sehen uns später, denn du monitorst ja die Kommentare im IBM Live Magazin.
Ich gucke mir das aus der Ferne an.
Und jetzt versuche ich mal, wie der Gunni das immer so toll macht und ich das sicherlich hinbekomme, den Jingle abzuspielen.